Hallo zusammen, willkommen bei unserem Podcast Future Skills by Twins for Change. Der Podcast, der Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt für euch greifbar macht. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid. Lernt gemeinsam mit uns, was ihr braucht, um die Zukunft positiv mitzugestalten. Und wir haben heute tatsächlich eine Premiere, denn wir sind das erste Mal zu viert, denn Wilma und ich haben tatsächlich zwei Gäste eingeladen, doch dazu gleich noch mehr. Worum geht's heute? Heute geht es um die KI-Ethikkompetenz. Und um das nochmal ein bisschen einzusortieren, es gibt ja unterschiedliche Kompetenzmodelle, unter anderem das Future Skills Framework vom Stifterverband und McKinsey. Und die definieren eben digitale Schlüsselkompetenzen. Und da ist die Ethikkompetenz, die digitale Ethikkompetenz, eine dieser digitalen Schlüsselkompetenzen neben Digital Literacy, digitale Kollaboration, Digital Learning und agiles Arbeiten. Aber wir haben einfach gesagt, weil wir gerade im Kontext der KI viel unterwegs sind und das Thema Ethik immer wieder aufkommt, dass wir uns heute diesem Thema gerne widmen möchten. Wie erkennst du, dass du in diesem Future Skill ein Entwicklungspotenzial hast? Zum einen nutzt du KI-Tools wahrscheinlich in deinem Alltag, hast aber vielleicht noch nie hinterfragt, auf welcher Datengrundlage sie eigentlich funktionieren und ob die vielleicht auch Vorurteile verstärken könnten. Vielleicht fühlst du dich auch überfordert, wenn es um Themen wie Datenschutz geht, wie algorithmische Fairness oder wie KI-Transparenz und gibst die Verantwortung an die Technik weiter. Oder du weißt, dass KI einfach nicht mehr weggeht und bist da in einem Dilemma. Du willst mit voller Fahrt voraus und die KI wirklich für dich sinnstiftend nutzen, aber du hast eben auch den Anspruch, KI verantwortungsvoll einzusetzen, ohne Innovation dabei zu bremsen. Und wenn das auf dich zutrifft, dann bist du heute genau richtig hier und ich übergebe an Wilma, die unsere lieben Podcast-Gäste vorstellen wird.
Genau, wie Anne schon gesagt hat, wir sind ja heute mit zwei Gästen zusammen oder Gästinnen, also beides sozusagen im Podcast mit Tim und Jennifer. Und Tim und Jennifer haben wir, glaube ich, mittlerweile so vor ungefähr einem Jahr, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, im New Learning Lab kennengelernt. Das ist so ein Netzwerk für Learning Nerds, ja, die irgendwie Bock haben, gemeinsam an Themen wie New Learning zu arbeiten und auch kleine Experimente zusammen zu machen. Und das ist ein super cooles Netzwerk, moderiert von Jan Völsing und Stefan Diepolder, was wir sehr auch empfehlen können. Und da sind wir in tiefen Austausch gekommen zu Themen wie KI und auch Ethik. Und wir waren direkt fasziniert irgendwie von eurer fachlichen Leidenschaft und auch eurer fachlichen Kompetenz, die ihr beide mit ins Lab bringt und die uns definitiv auch verbindet. Und was wir so auch als Verbindung ansehen, ist, dass wir halt zwar viel über Technologie sprechen, aber dass euch genau wie uns auch so diese tiefe Verbindung zu Menschen und auch Menschlichkeit in dem Kontext total wichtig ist, ne? Und dass wir das nie außen vor lassen sollten. Und dann haben wir irgendwie vor ein paar Wochen mal zusammen eine Session zum Thema KI und Ethik gemacht und das hat uns absolut überzeugt, dass wir super gerne mal in unserem Podcast mit euch darüber sprechen würden. Und wir sind natürlich sehr froh, dass ihr dieser Einladung direkt so spontan gefolgt seid. Und ohne jetzt weiter noch sprechen zu wollen, ich möchte euch gerne natürlich jetzt den Staffelstab rübergehen und euch fragen, ja, wer seid ihr eigentlich, lieber Tim und liebe Jennifer? Und was verbindet euch mit dem Thema KI-Ethikkompetenz? Wer will zuerst?
Ja, danke Wilma und Anne. Also ich glaube, wir beide freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr uns hier in euren Podcast eingeladen habt, denn ich glaube, Leidenschaft trifft es ganz gut. Also für mich zumindest ist KI-Ethik und generell ethische Themen eine große Leidenschaft. Also ich würde mich auch selber also als kritischen Denker bezeichnen, vielleicht auch manchmal als Grübler. Das ist so dann die Schattenseite davon eventuell. Und das hängt vielleicht auch mit meinem Studium, mit meinem Hintergrund so der Politikwissenschaften zusammen und Soziologie. Und da hat das ein bisschen angefangen. Und so bin ich dann also auch über das Learning Design, was dann meine zweite Leidenschaft geworden ist, so in den letzten 3, 4 Jahren, bin ich ganz natürlich, finde ich, irgendwie ins Thema KI-Ethik gerutscht. Also das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Also einfach durch diese Leidenschaft Und ich glaube, dann hat der Algorithmus auf LinkedIn den Rest gemacht. Also wenn du ja einmal, ne, so in unserer Bubble drin bist und dann kriegst du mehr und mehr Vorschläge. Und mittlerweile folge ich da wirklich einer Menge tollen Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und habe darüber auch tolle Menschen kennengelernt, so wie euch ja auch im New Learning Lab und Jennifer. Und ja, also genau. Ich freue mich, heute über das Thema mit euch zu diskutieren und unsere gemeinsame Leidenschaft so ein bisschen dafür zu erörtern.
Danke dir.
Bei mir hat es tatsächlich vor dem geisteswissenschaftlichen Studium schon angefangen mit der Ethik. Ich bin nämlich in der Schule schon freiwillig in Ethik gewechselt und habe
Gab's
dort
bei euch
tatsächlich
spannend.
3 Jahre, genau, 3 Jahre gab es für mich im Gymnasium das Thema Ethik, und das hat mich damals schon fasziniert, hat sicher auch nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass ich mich für ein geisteswissenschaftliches Studium entschieden habe. Ich bin studierte Anglistin und Historikerin. In der Geschichte gibt es natürlich auch viele Fragen. Also ich habe zum Beispiel einen Kurs mal belegt zum Thema, gibt es den gerechten Krieg? Und das sind zum Beispiel solche Ge Fragen, die man sich in den Geisteswissenschaften regelmäßig stellt. Und als das KI-Thema aufkam, habe ich direkt auch angefangen, an verschiedenen Universitäten und Weiterbildungsinstituten KI zu lernen, in der Regel im Zusammenhang mit Content, aber oftmals eben auch als Grundlagenwissen, wie funktioniert Prompting, was ist denn KI? Und ich gebe mir immer sehr viel Mühe, die ethischen Themen da mit reinzunehmen. Ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist dabei das Thema Biases, also Verzerrungen in KI und Algorithmen quasi. Und hier habe ich auch im Februar einen Kurs mit 6.000 TeilnehmerInnen am Hasso-Plattner-Institut gegeben. Und das ist so, meine Leidenschaft für KI-Ethik kommt tatsächlich schon auch daher zu schauen, diese Systeme verstärken Tendenzen, die wir in der Gesellschaft sowieso haben. Und wir könnten auf so einem guten Weg sein, sage ich jetzt mal. Und vielleicht wirft uns das jetzt aber tatsächlich eher zurück, als dass es uns voranbringt.
Das sind wir auch eigentlich schon in der nächsten Frage eingestiegen. Die wäre, was ihr eigentlich unter KI-Ethikkompetenz versteht. Also was bedeutet das konkret für euch? Das ist ja schon ein Sammelbegriff auch, der ganz viele Unterthemen unter sich vereint. Und warum ist das so wichtig?
Also ich knüpfe gerne an Jennifer direkt an. Für mich ist KI-Ethik vielleicht mal im Allgemeinen, also einerseits so ein Mittel zum Zweck, irgendwie so ein Sprungbrett, finde ich, zu den Sachen, die bei uns sowieso vielleicht schon schieflaufen oder die wir hinterfragen sollten. Also die Vorurteile, die wir in der Gesellschaft haben, ökologische Themen natürlich, die finde ich ja in den letzten Jahren leider weniger Beachtung bekommen haben, vielleicht auch wegen ja, Climate Fatigue oder ähnlichem. Also da sehe ich eine große Chance in KI uns so den Spiegel auf einer Metaebene vorzuhalten und uns so zu zeigen, was in unserer Gesellschaft irgendwie schief läuft. Und andererseits finde ich, ist KI-Ethik auch ein Selbstzweck, also einfach dadurch, dass KI oder generative KI schon einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben wird, und vor allen Dingen auch, sag ich mal, auf wirtschaftliche, politische Faktoren. Das sehen wir jetzt sehr stark. Und wenn man sieht, ne, welche Summen da investiert werden, wird uns ja schwindelig und welche Macht auch die Tech-Oligarchen, wie ich es ja gerne nenne, dadurch bekommen. Also deshalb finde ich es einfach wichtig, dass man sich nicht nur mit Prompting und den Sachen beschäftigt, die ich natürlich auch wichtig finde und die ich auch bei unseren Partnern und Kunden mit reingebe. Allerdings ist es vor allen Dingen für mich die ethische Dimension, die man ja beachten sollte, weil am Ende geht es ja darum, auch die Zukunft mitzugestalten und zu gucken, wo kann ich ja, wo kann ich meine eigenen Ideen mit reinbringen und meine Ansichten? Und deshalb finde ich so diese kritische Reflexion mit KI-Themen sehr wichtig.
Da kann ich mich nur anschließen, sobald quasi die Gesetzgeber ihrer regulatorischen Pflichten nicht mehr nachkommen, was wir jetzt in den USA ja auch mehr und mehr sehen, dass Regulatorik komplett zurückgefahren wird und ein Anything Goes Mindset in der KI-Entwicklung entsteht,
desto eher müssen Bürger mündig genug sein, früh genug in den Protest zu gehen. Also ich bin der Meinung, dass wir in digitalen Demokratien, in denen wir uns nun mal heutzutage befinden, nur an der Politikbildung, an der Gesellschaftsbildung teilhaben können, wenn wir ein gewisses Verständnis haben für die Themen, die wir bilden sollen. Und gerade bei KI ist es jetzt ganz interessant, weil es super viele Leute spannend finden, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und auf der anderen Seite hast du aber natürlich immer eine große Zahl an Menschen, die aus verschiedenen Gründen Angst haben. Und da muss man eben diese Einladung auch aussprechen. Und deswegen verpacke ich quasi auch diese KI-Ethik-Themen immer in meine größeren Themen mit rein. Weil, um ehrlich zu sein, würden die meisten Menschen wahrscheinlich keinen Einzelkurs zu KI-Ethik belegen, oder Recht und Ethik wird dann meistens auch noch zusammen gemacht. Und da muss man schon sagen, das schreckt viele Leute doch sehr ab. Aber die Kompetenz ist einfach notwendig, wenn es darum geht, Gesellschaft, Mensch und Umwelt voranzubringen in den nächsten Jahrzehnten.
Ich finde das total spannend, weil ihr habt ja jetzt schon so ein paar Aspekte auch genannt, was so für euch ein ethischer Umgang mit KI bedeutet, wie zum Beispiel unter anderem auch das kritische Hinterfragen. Und Jennifer, du hast mehrfach auch das Thema Bias und vielleicht die Identifikation von Bias auch erwähnt. Was sind denn für euch so Punkte? Ich weiß nicht, ob ich es Verhaltensrichtlinien nennen würde, aber das ethische Verhalten mit der KI, was macht das denn aus? Also wie sollte sich der Mensch in Zusammenarbeit, in Kollaboration mit der KI verhalten, um halt ethischen Richtlinien in Anführungsstrichen zu genügen?
Ich kann gerne mal anfangen. Es wäre schon ein wichtiger Schritt, wenn man die Verantwortung nicht an die KI abgibt. Also ich glaube, das ist der erste gedanklich wichtige Schritt, den man machen muss, ist, dass die KI ist kein Mensch. Gerade die Sprachmodelle verhalten sich sehr menschlich. Sie simulieren sehr menschliches Verhalten. Und sie simulieren auch, dass sie uns immer zustimmen, sehr oft. Und das gibt uns natürlich das Gefühl, Chatty ist unser Freund und will nur unser Bestes. Ich kenne auch Leute, die lassen sich mittlerweile von ChatGPT therapieren, Beziehungsratschläge geben und so weiter. Und ich glaube, der erste Schritt, den es braucht, ist zu verstehen, diese Maschine hat keine Emotionen und wird sie wahrscheinlich auch für sehr lange Zeit weder haben noch richtig verstehen. Diese Maschine hat keine Weltkenntnis, oder sie hat eine Weltkenntnis, aber die ist sicher lückenhaft, und sie hat auch eine Menschenkenntnis, die sicher lückenhaft ist. Und noch dazu sehr westlich geprägt, weil die Datensätze, mit denen wir diese Systeme trainieren, sehr westlich sind. Das heißt, die KI hat eigentlich einen recht zugeschnittenen Ausblick auf die Welt, und noch dazu kommen dann darin eben gewisse Interessen, die diese Zuschnitte noch kleiner oder spezifischer machen. Und das erstmal zu verstehen, dass KI, dass Technologie grundsätzlich nicht neutral ist, was immer noch ein sehr weit verbreiteter Glaube ist, dass Technologie uns alleine nicht retten wird und dass ich Verantwortung trage im Umgang mit dieser Technologie. Das ist für mich der erste Schritt in der KI-Ethik.
Super wichtig.
Ich finde das spannend, weil wir haben letztens einen Workshop zum Thema Prompting facilitiert. Und es kommt tatsächlich immer wieder die Frage auf, wenn dann die Teilnehmenden merken, wenn sie mit Use Cases arbeiten, dass dann Ergebnisse rauskommen, die nicht stimmen. Also sie merken, die KI halluziniert, die gibt nicht immer das richtige Ergebnis raus. Und dann kommt immer wieder die Frage auf, wer ist eigentlich für das Ergebnis verantwortlich? Und das ist genau das, was du gerade sagtest. Und ich finde das so interessant, dass Menschen denken, sie könnten die Verantwortung dann abschieben und sagen, na, die Technologie ist dafür zuständig. Und wir sagen immer klar, nein, das ist dein Arbeitstool, mit dem arbeitest du, aber du bist für das Resultat verantwortlich. Und man merkt, dass die Leute richtig sauer werden, wenn man ihnen das sagt. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was da auch passiert. Also auch dieser Wunsch irgendwie eigentlich danach, ein perfektes System an der Seite zu haben, Assistenten, der einem perfekte Informationen rausschmeißt, und wenn er das halt nicht tut, ist er verantwortlich. Also so wie oft auch Beratungsunternehmen genutzt werden, um irgendwie verantwortlich für nicht funktionierende Prozesse zu machen. Und das ist, glaube ich, super wichtig, was du sagst. Ja, dieses
dieses Bewusstsein, dass ich selber verantwortlich für meine Arbeitsergebnisse bin und kein anderer.
Ja, das kann ich beides nur ganz dick und fett unterstreichen. Also auch ich sehe in der, ich hau jetzt mal den Fachbegriff raus, wenn ich ihn noch richtig auf die Kette kriege, Anthropomorphismus, glaube ich, die Vermenschlichung von Maschinen. Also darin sehe ich eine Riesengefahr. Und wenn, und wir sind ja jetzt noch, sage ich mal, an einem Punkt, wo die KI-Modelle und KI-Systeme noch nicht darauf feingetuned sind oder zumindest sag ich mal, weit genutzten KI-Modelle noch nicht darauf feingetuned sind, wie ein Companion zu sein, ne? Also wenn dann erstmal, sage ich mal, die Companion-Bots wirklich Fuß fassen in der Gesellschaft, da sehe ich eine Riesengefahr. Und da sehe ich auch ja, einen Bedarf, einfach aufzuklären und deshalb das immer wieder auch in KI-Upskillings etc. das Thema mit reinzubringen. Also da hilft dann auch ein Grundverständnis, wie so ein KI, wie so ein LLM funktioniert, ne, worauf das basiert. Da braucht man, finde ich, dann auch kein tieftechnisches Verständnis, sondern es reicht wirklich zu verstehen, wie wurde es trainiert, mit was für Daten und wie kommt dann am Ende so eine Antwort ungefähr dabei raus. Und für mich ist es nämlich auch ähnlich wie bei euch das Bewusstsein. Also es fängt wirklich mit dem Bewusstsein an und da ist bei mir dann auch so der Stichpunkt Achtsamkeit. Ich war vor circa 3 Wochen, also jetzt im Sommer 2025, auf einem buddhistischen Retreat zum Thema künstliche Intelligenz und trifft Achtsamkeit. Und das fand
Spannend.
ich spannend, ja genau. Ich wusste auch nicht, was ich darunter verstehen kann. Und auch, also der den Kurs facilitiert hat, wusste es auch noch nicht so recht. Ja, das war dann so eine gemeinsame Lernreise, das war echt schön. Und es war aber vor allen Dingen viel Einkehr in uns selbst. Und ja, und ich glaube, wenn wir also mit KI ethisch umgehen, bewusst umgehen möchten, dann brauchen wir erstmal auch ein Verständnis davon. So, wie möchten wir mit generell vielleicht mit digitalen Tools umgehen? Also, was ist da auch unsere eigene Wertevorstellung? Das trifft auf uns als Individuen zu und auf Unternehmen. Und ja, und daraus können wir dann auch ableiten, was ist unsere eigene KI-Ethik-Kompetenz, ne? So, und also es fängt, finde ich, auch mit dem Bewusstsein an.
Ja, total wichtig. Und dass du auch das Wort Werte nochmal ansprichst oder den Begriff Werte. Ich, genau, das war, kam mir gerade auch so in den Sinn, dass ich gesagt habe, eigentlich hat das ja ganz viel damit zu tun, wer wollen wir eigentlich sein in dieser neuen Welt, in der die Technologie immer mehr irgendwie mit uns verschmilzt, was wir auch teilweise gar nicht verhindern können. Und da würde sich dann auch noch die Frage stellen, und bevor wir auch auf das Thema Regeneration kommen, nochmal, wie schätzt ihr das ein? Was, also Europa hat ja einen sehr klaren Werterahmen und ich bin ja total glücklich, Europäerin zu sein und sehr stolz darauf. Und ich glaube, dass das super wichtig ist, gerade jetzt, dass Europa auch nochmal mehr, ja, Fokus auch darauf legt, welche Werte wollen wir eigentlich in der Welt, wie soll man es sagen, vertreten, ne? Und wie passt das auch zu unserem Verhalten und auch dem Verhalten mit Technologie? Und da vielleicht auch die Frage, Europa hat ja auch einige Bestrebungen und es sind ja auch schon Dinge in der Mache, eigene KIs, eigene LLMs auch zu entwickeln. Wie seht ihr das, was da die Ethik angeht? Wird da mehr Wert drauf gelegt, als vielleicht in anderen Ländern? Fragezeichen.
Ich beginne mal, was das passt sehr gut zu dem, was ich gestern gelesen habe. Gestern hat sich nämlich, oder in den letzten Tagen hat sich ein Player in das KI-Ethik-Thema eingemischt, mit dem, den hatte ich jetzt nicht auf der Bingo-Karte für 2025. Das war der Vatikan.
Oh.
Der Vatikan hat eine Notiz herausgegeben zum Thema künstliche Intelligenz und Mensch und nochmal ganz klar ihre Position hier deutlich gemacht, dass Technologie dem Menschen zu dienen hat und nicht andersrum. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung, die ich euch jetzt bieten kann. Ich glaube, es hat schon einige Seiten. Ich habe es mir dann tatsächlich auch nochmal zusammenfassen lassen und ich habe es auch ins Lab gestellt, falls ihr euch das nochmal angucken wollt.
Super.
Aber das fand ich schon sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch der Unterschied von Europa zu vielen anderen Weltregionen, dass man, also dieses soziale Netz, das soziale System, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, Falls die KI denn Arbeitsplätze wegrationalisieren kann, was passiert dann mit den Menschen? Also, dass überhaupt solche Debatten geführt werden, was passiert dann? Also, das war auch Teil dieser Notiz übrigens, zu sagen, Arbeit ist übrigens nicht nur für Erwerb da, sondern Arbeit ist für den Menschen sinnstiftend. Und das fand ich total bemerkenswert, weil das ein Faktor ist, den wir oft nicht, also vor lauter Geld und Kapitalismus und wir müssen ja von was leben, eigentlich gar nicht darüber viel sprechen, dass, wie sieht eigentlich das gute Leben für den Menschen aus in Zukunft. Und für mich hat auch das mit Ethik zu tun. Wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich fallen da die Kategorien Mensch, Umwelt und Gesellschaft rein und wie das zusammenspielt.
Cool. Spannende Perspektive, danke dir dafür.
Ja, das ist auch für mich die große Frage, ne? Also was bedeutet eine gute Zukunft? Was bedeutet ein gutes Leben und vor allen Dingen im Wohl aller, also ne, aller Menschen und aller Lebewesen, auch der Umwelt, weil wir ja ein Teil sind. Und ich habe gerade noch mal gedacht, ich sehe ein kleines Problem oft mit Ethik. Und zwar versucht Ethik ja manchmal Dinge in richtig und falsch, gut und schlecht einzuteilen. Und wir leben ja also hier in Europa, in vielen europäischen Ländern, in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Das heißt, die Freiheit des Individuums hat vielleicht einen höheren Wert als die Gesellschaft. Und das spiegelt sich dann auch in den KI-Modellen wieder. Also ich glaube, es gab irgendwie eine Studie zu Claude, dass Claude, also sozusagen das Wertesystem von Claude, dass Claude eher individualistische Werte vertritt, was dann so die Freiheit des Einzelnen ist, wo natürlich viele Europäer wahrscheinlich argumentieren würden, das sind gute Werte. Und aber weniger werden zum Beispiel wie nennt man es? Ich weiß es nur auf Englisch. Also, dass man einer Autorität sozusagen folgt, ne? Was vielleicht in anderen Gesellschaften ein akzeptiertes Wertesystem ist. Und da finde ich so, das ist wirklich so das, was tricky ist. Ich finde es wichtig, dass jeder Einzelne und jede Einzelne eine eigene Wertevorstellung, klar hat für sich selbst. Nur als Gesellschaft und vor allen Dingen als globale Gesellschaft finde ich sehr schwer, also ein, sag ich mal, einheitliches Wertesystem zu finden. Und da würde ich vielleicht so die Declaration of Human Rights ne, als und dann auch vielleicht auf Nature Rights noch am liebsten. Ja, aber wenn es so zu den Fragen kommt, eher das Individuum oder eher, sag ich mal, die Hoheit, dann finde ich, wird es sehr schwer, weil dann sind wir in den westlichen Ländern sehr schnell dabei zu sagen, wir haben irgendwie das bessere System.
Ja,
Und
das ist mal schnell dabei zu sagen, ne? Wir sind die Besseren und die anderen, die müssen noch nachholen. Ja. Cool, danke dir, Tim, dafür. Jennifer.
da würde ich kurz noch mal antworten. Ich habe nämlich gerade Maya Göpels neues Buch Werte, eine Gebrauchsanleitung für die Zukunft, heißt das, glaube ich, mit Untertitel gelesen, mit meinem Buchclub bei den Content Queens. Und ich fand, ein Punkt ist sehr hängen geblieben bei mir, dass Werte in einer demokratischen Gesellschaft auch eine Aushandlungssache sind und dass wir aber irgendwie verlernt haben zu handeln, also auszuhandeln, was das bedeutet. Also im Moment sehen wir ja eher, wir schreien uns an und das Recht des Lauteren gewinnt dann irgendwie im Moment. Und das hat ja nichts mit Aushandeln zu tun. Das kann auch bedeuten, dass eine sehr kleine Minderheit einfach sehr laut schreit. Und dann auch, was ich auch sehr spannend daran fand, es gab einen Begriff, das nannten sie pluralistische Ignoranz. Dass wir davon ausgehen, dass alle anderen konservativer sind in vielen Themen, als sie wirklich sind. Also die hatten jetzt als Beispiel damit drin, dass zum Beispiel, weiß nicht, 80% der Amerikaner denken, dass der Green Deal keine Mehrheit hat, 70% der Amerikaner aber viele Punkte des Green Deals unterschreiben würden. Genauso. Und das finde ich auch ein total spannendes Thema, wenn es um Ethik geht. Auch hier ist die Frage, wie ist eigentlich das realistische Meinungsbild? Also ich glaube schon, dass sehr viele Menschen unterschreiben würden, dass Ethik reguliert werden muss. Vielleicht müsste man dann aushandeln, was genau das bedeutet, diese Regulation, aber dass sie reguliert werden muss und nicht einfach Wildwuchs betreiben sollte. Ich glaube, da könnten sich sehr viele, vor allem auch Europäer, sicher darauf einigen. Und dann wäre eben die Frage, inwieweit ist Ethik Aushandlungssache und wo haben wir eben sowas wie die Charter of Human Rights, die eben keine Aushandlungssache ist.
Absolut. Und inwiefern ist da natürlich auch eine Verantwortung beim Individuum gemäß der eigenen Werte dann auch entsprechend mit der KI umzugehen, ne? Das eine ist ja, wie entwickelst du die KI, und das andere ist dann natürlich auch der eigene ethische Umgang. Und ich fand es total spannend, ihr habt jetzt auch schon mehrfach das gute Leben erwähnt, und das passt eigentlich total gut zu dem Thema Regeneration, weil es da ja darum geht, so, wie kann ich eigentlich im Einklang mit mir, mit der Gesellschaft, mit anderen und auch mit dem Planeten wirksam werden und auch vielleicht mehr zurückgeben, als ich genommen habe, ne? Und einfach auch wieder Ökosysteme mit aufbauen und entsprechend auch zu einer enkelfähigen Welt beitragen. Und wir glauben, dass natürlich die KI-Ethik-Kompetenz dann einen Riesenbeitrag auch zu liefern hat, weil Technologie wird ja nicht mehr weggehen. Und die Frage ist halt nur, wie ist unser Umgang damit, unser ethisch korrekter, in Anführungsstrichen, Umgang? Und dazu die Frage an euch: Wie seht ihr das? Was spielt die KI-Ethik-Kompetenz dafür eine Rolle beim Thema Regeneration? Was kann sie vielleicht dazu auch beitragen?
Ich starte mal so mit zwei Gedanken. Ich weiß, dass Jennifer auch noch gleich viel zu, sag ich mal, KI und dem ökologischen Impact sagen kann. Also für mich ist ethisches Handeln und ökologisches Handeln eigentlich synonym fast. Also die Schnittmenge ist riesig, ne? Weil ähnlich wie bei Regeneration ist ethisches Handeln bedeutet ja auch, das Wohl anderer und des Planeten zu berücksichtigen, der Umwelt, ne? Also das schließt dann Regeneration sozusagen schon mit ein. Von daher ja, ist die Schnittmenge bei den beiden Themen riesig. Und auch die Frage, wie wir eine lebenswerte Welt für alle ermöglichen, ist, finde ich, in der KI-Ethik automatisch mit drin. Also es sind Fragen, die Ethiker und Ethikerinnen sich schon immer gestellt haben. Ich will vielleicht noch eine Frage damit reinbringen. Also wem soll die Technologie dienen? Und Regeneration bedeutet, also so wie ich es verstehe, bedeutet auch energiegebend und irgendwie organisches Wachstum. Und jetzt nicht Wachstum im Sinne vom ökonomischen Wachstum, sondern ja, Wachstum im Sinne vielleicht vom inneren Wachstum und vom Wachstum als Gesellschaft, also Fortschritt. Und da wäre für mich eine anschließende Frage vielleicht für jedes Individuum auch wieder, um auf das Individuallevel runterzukommen, dass ja auch das ist, was am einfachsten zu beeinflussen ist. Also frage ich mich zum Beispiel öfter mal, wie kann ich die KI so nutzen oder generative KI so nutzen, dass sie mir Energie schenkt und mich auch mit anderen verbindet und nicht das tut, was sonst schnell mit KI-Systemen passiert, nämlich dass Menschen weniger in Kontakt miteinander treten, anstatt mehr. Und das ist für mich dann so eine Frage, die in KI-Ethik wichtig ist und die auch für eine regenerative Welt wichtig ist.
Ich erinnere mich daran, Tim, dass du in einem unserer Termine vom New Learning Lab ein gutes Beispiel zu dem Thema gebracht hast. Erinnerst du dich an dieses Thema der Bauingenieure? Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern, weil das fand ich sehr, sehr gut, wie man KI nutzen kann, um Menschen in Verbindung zu bringen, statt einfach nur Informationen abzusaugen.
Klar. Habe ich von einem Kollegen gehört, also sozusagen um eine Ecke, der aber selber da drin involviert war, also in dem KI-Projekt. Und das war ein Bauunternehmen und die haben sich überlegt, also wie können wir KI nutzen, um sozusagen häufig auftretende Probleme auf unseren Baustellen, in unseren Bauprojekten abzustellen oder schneller zu lösen. Und dann ist natürlich der erste Gedanke oft bei generativer KI, ah, wir machen eine Wissensdatenbank mit allen vorherigen Bauberichten und lassen die analysieren und lassen zu jedem Problem irgendwie eine Lösung formulieren und dass dann am Ende der Projektleiter oder die Projektleiterin nur noch in das KI-Tool gehen muss, eingeben muss, hier, das ist das Problem, und dann kommt schon die Lösung sozusagen vom KI-Modell ausgespuckt. Und die haben es allerdings anders gemacht. Die haben sich gedacht, wir möchten das nutzen, um die richtigen Menschen im Unternehmen miteinander zu verbinden. Also es war ein Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitenden. Das heißt, oft, ja, war es sehr schwierig, die richtigen Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen zu finden. Und die haben das dann so gelöst, dass sie das KI-Modell darauf gefeintuned haben und gepromptet haben, dass es erst einmal versucht, zu einem Problem die richtige Ansprechperson zu finden, die dieses Problem schon mal gelöst hat. Und so ist es wirklich dazu gekommen, dass einfach mehr Verbindung zwischen den Menschen im Unternehmen, mehr Verbindung, mehr Kommunikation zwischen echten Menschen. Und als Fallback-Option hast du immer noch die Möglichkeit, dass das KI-Modell, wenn jetzt zum Beispiel die Person schon aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, dass das KI-Modell immer noch die Lösung sozusagen zu dem Problem direkt ausgibt. Und ich fand das einfach noch mal echt ein schönes, positives Beispiel, wie generative KI vielleicht auch verbinden kann, anstatt
Ja,
uns
und
zu
eine
enttrennen.
Unternehmenskultur auch verändern und mitgestalten kann. Und das ist ja auch Teil von Regeneration, eben das Wir und das Zusammen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich, im Kontext der Regeneration. Ja, danke dir, Tim.
Genau, Tim hat es ja schon angeteasert. Ich beschäftige mich recht viel auch mit der Frage, wie KI im Sinne der Umwelt oder auch im Sinne der Nachhaltigkeitsziele sich nützlich oder auch nicht erweisen kann. Also ich hatte mal mit der Johanna Franziska Kriegs auch zusammen eine Runde gemacht, wo ich mit meinen Studierenden auf die 17 Ziele geschaut habe und gesagt habe, welche davon interessieren euch denn jetzt vorrangig? Und dann haben wir mal geguckt, was kann denn die KI hier Positives wie auch Negatives hervorbringen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Ökosysteme oder Umwelt nehmen, gibt es ja heute schon KI-gestützte Systeme, die dabei helfen, dass zum Beispiel bei der Ernte keine Rehkitze mehr getötet werden. Es gibt KI-gestützte Systeme, die Wettervorhersagen sehr viel genauer machen und auch Sturm, Fluten etc., Evakuierungsgebiete, solche Dinge oder auch helfen quasi zu planen, wie kann ich ein Ökosystem wieder aufbauen. Also diese Sachen gibt es ja schon alles. Auf der anderen Seite sehen wir aber gerade durch den Run auf generative KI, dass unfassbar viele Ressourcen, ich sage jetzt auch einfach mal, verschwendet werden. Durch unnötige Hypes, wo Tausende von Bildern und Texten generiert werden, die eigentlich dann 2 Tage später auch alle schon wieder vergessen haben. Ich sage nur Actionfigur. Und die wirklich auch gezielt angefeuert werden, zum Beispiel von OpenAI, diese Trends mitzumachen. Dadurch wird sehr viel Wasser verbraucht. Es wird zum Kühlen sehr viel Wasser verbraucht, eben Trinkwasser. Das ist, glaube ich, vielen Menschen auch nicht bewusst, dass das alles Trinkwasser ist in der Regel. Und auf der anderen Seite verbrauchen wir aber natürlich sehr viele seltene Erden, die oftmals unter schwierigsten Bedingungen abgebaut werden, in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die Modelle werden teilweise von Strafgefangenen trainiert, in Gefängnissen in Finnland oder von Clickworkern in der dritten Welt, die dafür sehr wenig Geld sehen. Wir alle trainieren KI-Modelle umsonst mit. Das ganze Capture, das wir in unserem Leben alle schon gemacht haben. Wir haben die KI umsonst mittrainiert. Wir haben sie mit unseren Inhalten trainiert, die wir ins Netz gestellt werden, für die niemand von uns entlohnt wird. Also hier ist die Frage auch, ich habe gestern was Schönes gelesen, das hat mich echt nachdenklich gemacht. Vor 10 Jahren noch hat man Studierende verklagt, wenn sie über Napster Musik geklaut haben und hat sie ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo riesige Konzerne Milliarden von Daten, von Kunst und von Kultur einfach aus dem Netz saugen, niemandem was dafür bezahlen und darauf Profit generieren. Wo auch die Frage ist, was geben die eigentlich an die Gesellschaft zurück
Klingt ja
für
jetzt
das, was
alles
wir ihnen gegeben haben?
genau, das
Zum
ist super, super wichtig, alle Punkte, die du ansprichst und ganz vielschichtig. Und das klingt ja jetzt überhaupt gar nicht nach Regeneration und dass die KI grundsätzlich ganz weit davon entfernt ist, irgendwie zum Thema Regeneration beizutragen. Was glaubst du denn? Und boah, ich weiß, die Antwort ist nicht leicht, Jennifer, aber ich weiß, du bist sehr schlau, von daher stelle ich sie dir trotzdem. Was glaubst du denn, was es dazu brauchen würde, um halt zu dem Thema Regeneration eher beitragen zu können? Oder sagst du ganz ehrlich, in Wirklichkeit bin ich da nicht so optimistisch? Kann ja auch eine Antwort sein.
Also wir sehen natürlich, dass also einerseits durch das Rennen um die beste KI die Systeme effizienter werden. Also ich sage nur DeepSeek-Schock, dass Modelle auch sehr viel schlanker sein können und besser gleichzeitig, als wir sie bisher trainiert haben. Wir sehen auch, dass es einige Unternehmen gibt, die eben auf erneuerbare Energien für die Rechenzentren setzen. Wir sehen, dass jetzt auch Stromnetze anders gedacht wird, weil hier eben durch Überlastung kannst du halt mal leicht in den USA einen ganzen Staat vom Netz nehmen, wenn du Pech hast. Und auch das gehört für mich zur Regeneration dazu, dass man eben diese dezentralen, smarten Stromnetze denkt, die aus lokaler, erneuerbarer Energie mehr gespeist werden. Grüße übrigens auch aus dem großen Stromausfall von Portugal von meiner Seite, bei dem ich dabei war,
Von
so
mir auch.
Stromausfälle.
Ich war in
Genau.
Valencia.
Genau, also das wird ein größeres Problem werden und ich glaube, diese Grenzen werden dann aber auch zu einem Pushback führen. Also wäre jetzt mal eine Vermutung von mir. Und auch je mehr Leute sich überhaupt darüber bewusst sind, dass ihre 100-Wort-E-Mail einfach einen halben Liter Wasser verbraucht, desto mehr können Leute auch diese bewusste Entscheidung treffen und dazu beitragen, dass diese Systeme wieder den Menschen dienen. Da sind wir wieder bei diesem Punkt.
Genau, und deshalb sprechen wir aber hier über KI-Ethik. Nicht über Anwendung von KI, wie kann ich meine KI-Kompetenz stärken, sondern wie kann ich meine KI-Ethik-Kompetenz stärken. Weil es ja genau diese Abwägung ist und wie Tim auch vorhin schon gesagt hat, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Oder es gibt niemanden, der sagt, also ne, wenn wir wieder an die Wertediskussion denken, es ist sehr schwierig, die Wahrheit zu finden oder eigentlich unmöglich. Aber der erste Schritt ist halt in die Reflexion zu gehen. Und da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage für euch. Wie kann man denn KI-Ethik-Kompetenz üben? Also was sind so ein paar praktische Übungen, wie ich kompetenter werden kann oder ethischer mit der KI, in Kontakt sein kann oder das mitgestalten kann? Habt ihr da ein paar Ideen mitgebracht, kleinschrittig, nicht zu so überfordernd, wie ich damit umgehen kann?
Ich teile gerne zwei Ideen von meinen. Und das erste passt so zu diesem buddhistischen Retreat, was ich vorhin angesprochen habe. Und da habe ich ein Konzept kennengelernt, was mich direkt angesprochen hat. Es ist Impulsdistanz. Also klingt irgendwie sperrig, ist auch sehr herausfordernd zu praktizieren. Also wir kennen das ja alle, ne, den Impuls zum Handy zu greifen. Und bevor wir überhaupt irgendwie die Chance hatten, Distanz zu diesem Impuls zu kriegen, haben wir das Handy schon in der Hand und irgendwie schon die App geöffnet. Also ich glaube generell für den gesunden Umgang mit digitalen Technologien und für den bewussten Umgang mit digitalen Technologien ist es wirklich gut für sich selbst und für unsere Umwelt, diese Impulsdistanz zu praktizieren. Und dazu gehört einfach ein achtsamer Umgang damit, also bevor ich zum Beispiel ChatGPT oder während ich vielleicht gerade ChatGPT öffne, weil ich mir denke, ach hier dieses Konzept, das kann ich mir auch gerade da hinschreiben lassen, das ist vielleicht eh nicht so wichtig, das lasse ich mir gerade direkt von ChatGPT alles schreiben oder ich suche mal gerade was, was ich vielleicht auch irgendwie meine Oma besser fragen könnte, also das hatte ich auch schon mal. Da vorher nochmal wirklich versuchen, ein paar Sekunden innezuhalten und zu überlegen, brauche ich jetzt wirklich ChatGPT dafür? Muss ich jetzt wirklich mein Handy in die Hand nehmen und Reddit oder Instagram öffnen? Oder kann ich das vielleicht auch irgendwie anders angehen? Also das ist für mich das eine, Impulsdistanz, sehr herausfordernd zu praktizieren. Also auch ich, der irgendwie versucht regelmäßig zu meditieren, auch für mich ist echt schwer das zu, aber ich glaube, es ist fast schon ein Future Skill, würde ich das vielleicht auch sogar nennen. Also Achtsamkeit, achtsamer Umgang damit. Und ja, das zweite, was ich mitgebracht habe als praktischer Tipp, ist mein KI-Ethik-Lernspiel, was ich im KI-Kochstudio von Jennifer tatsächlich entwickelt habe. Ich glaube, auf der Corporate Learning Community war das, ne, bei der Session. Ja, da können wir vielleicht gerne in die Shownotes. Das ist ein Custom GPT aktuell noch leider, also nur für Menschen, die einen bezahlten KI-Coach ChatGPT-Account haben, eigentlich nicht zugänglich? Oder mittlerweile sind Custom-GPTs auch für
Nee, du
gratis?
brauchst genau, du brauchst nur einen Account, aber der
Ah,
muss
einen
nicht
Account
bezahlt
brauchen.
werden. Genau.
Okay. Ah, gut, ja. Nee, dann können wir den gerne reinstellen. Also da sind so ein paar, sag ich mal, alltägliche KI-Dilemmata, und da kannst du, also da gehst du mit Lucky Luke durch den wilden Westen der KI-Ethik und kannst Gin-Flaschen gewinnen. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Version mit alkoholfreiem Gin. Also, ja, das wären so also zwei praktische Übungen, praktische Impulse von mir.
Super, danke dir, Tim.
Kaktuslimonade, Tim.
Ja, oder genau.
Kaktuslimonade. Ja, Jennifer, du hast bestimmt auch noch was mitgebracht.
Genau, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Also für mich steht und fällt alles mit der Frage, ist KI gerade tatsächlich notwendig für das, was ich tun will? Also hat auch ein bisschen was mit der Impulskontrolle zu tun, erstmal sich hinzusetzen und zu überlegen, was weiß ich denn zu diesem Thema? Wie würde ich da rangehen? Und es hilft auch oftmals schon, um, wenn ich die KI dann trotzdem benutze, einen Plan zu haben, was ich eigentlich von der KI will. Weil was im Moment sehr viel passiert, was ich zumindest sehe und gespiegelt bekomme, ist, dass die Leute unbedarft Chatty alles fragen. Also es ist einfach, ich habe eine Frage, ich mache das nicht mehr Google auf wie früher oder Wikipedia, sondern ich schmeiße das alles in ChatGPT. Und auch jetzt bei Google ist jetzt zum Beispiel auch diese KI-Suche standardmäßig mit dabei. Das heißt, auch da habe ich quasi nicht mehr die Wahl, ob ich die KI-Informationen mithaben möchte oder nicht. Außer ich gebe übrigens bei meiner Suchanfrage ohne KI oder minus KI ein. Ich glaube, das sollte funktionieren. Aber auch, dass ich mir einfach die Frage stelle, kann ich das nicht alleine? Also muss ich dafür jetzt irgendein anderes Tool bemühen oder kann ich das mit meiner eigenen Denkleistung schon lösen, das Problem? Ich höre auch total oft den Satz, aber da kann ich das doch schneller alleine. Ja, das ist durchaus möglich. Wenn man Übungen hat in was, kann das sein, dass man viel schneller ist ohne die KI. Und dann sollte man das einfach auch nutzen. Das andere, was ich mitgebracht habe, ich bin ja von Beruf Storytellerin, also Expertin für Geschichten, die Wissen vermitteln, und ich beschäftige mich gerne mit Zukunftsstories. Und für mich ist das ein Möglichkeitsraum, der sich hier vor uns öffnet, den man mit Geschichten füllen und aushandeln kann. Also einfach mal hinsetzen und sich selbst die Frage stellen, wie sieht denn ethische, aber auch vielleicht nachhaltige KI-Nutzung für mich in 10 Jahren aus? Oder wie weit hat uns die KI in 10 Jahren in diesem Thema eigentlich gebracht? Und dann quasi diese Gedanken zu nehmen und sagen, okay, wie muss ich mein Verhalten heute anpassen, damit wir in 10 Jahren da auch rauskommen? Tatsächlich.
Wenn ich da noch einen Gedanken da anknüpfen darf, also weil ich, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich da zu diesem buddhistischen Retreat gegangen bin. Also ich hatte so das Gefühl, den Kopf voll zu haben, einfach zu viele Informationen, zu viele Entwicklungen, zu viel, wo ich vielleicht auch selber Interesse dran habe. Und für mich, und ich glaube, vieles, was wir jetzt auch jetzt so besprochen haben, ist ja viel Reflexion in sich gehen. Und da bei diesem buddhistischen, also es ist das European Institute of Applied Buddhism, und das kann ich auch nur sehr empfehlen, die haben sehr viele gute Seminare. Eines so der weiß nicht, Mantras vielleicht ist, the way out is in. Also wie wir so aus diesem Schlamassel rauskommen, ist nach innen gekehrt. Und auch ich habe gemerkt, dass für mich, also ich finde, um ethisch mit KI umzugehen und gesund um damit umzugehen, muss man auch auf seine eigene Gesundheit achten. Und für mich hilft es da zum Beispiel einfach rauszugehen und mal nicht mit digitalen Technologien was zu machen. Also wirklich bewusst Abstand zu kriegen, irgendwie in den Garten, in den Wald zu gehen oder sowas. Und sich die Zeit zu nehmen, so das echte Leben zu genießen. Ja, und da hat man dann vielleicht auch, ne, das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch der bessere Rahmen, um so über eine gute Zukunft, wie Jennifer es gerade gesagt hat, dann nachzudenken. Also wahrscheinlich besser im Wald als irgendwo am Schreibtisch. Ich glaube, das öffnet dann vielleicht nochmal den Geist. Und das mache ich dann gerne. Also deshalb, ja, glaube ich, fürs Gesundbleiben ist das wichtig.
Sehr cool. Wir kommen immer wieder auf das Thema innere Entwicklung, egal wo wir sind, ob wir jetzt bei der KI sind oder bei Resilienz oder ne, bei Innovation. Es geht immer irgendwie um die eigene Entwicklung und die Selbstreflexion. Und ich fand es auch nochmal total wichtig, Jennifer, was du gesagt hast zu dem Thema, brauche ich die KI da wirklich und will ich das nicht selber lieber machen? Und ich glaube, also für mich ist das auch damit verbunden, wer wollen wir eigentlich als Mensch sein in der Zukunft und wie wollen wir als Menschen sein und welche Fähigkeiten wollen wir uns vielleicht auch selber behalten? Und da habe ich letztens, wer hat das gesagt? Ich habe letztens einen super spannenden Podcast gehört und da meinte der Podcast-Gast dort auch, ich glaube, dass bei der Anwendung von KI Alter sogar, also höheres Alter sogar etwas Positives ist, weil je mehr oder je weniger man mit KI aufgewachsen ist, desto mehr ist man gewohnt, quasi selber zu denken und erstmal zu gucken, wie kann ich mir es selber erschließen, desto mehr Erfahrung hat man vor der KI schon gemacht und kann dann die KI nutzen, um die eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten noch zu augmentieren, anstatt sie zu ersetzen. Und je mehr wir natürlich immer hingehen und keine Impulskontrolle haben und quasi sofort mit jeder Frage zu ChatGPT oder sonst irgendeiner anderen KI rennen, desto weniger werden wir in der Lage noch sein, die Dinge selber zu entwickeln und zu reflektieren und unsere eigenen Lösungen zu finden. Und desto abhängiger machen wir uns als Menschheit von der Technologie. Und das hat für mich auch ganz viel damit zu tun. Also super spannend. Und das fand ich jetzt wichtig, dass wir das am jetzt gegen Ende auch nochmal auch aufgegriffen haben, dieses Thema. Ja, cool. Ja, danke euch für diese ganzen Anregungen. Und bevor wir jetzt gleich in die kleine Zusammenfassung gehen, nochmal die Frage an euch. Ihr habt schon erwähnt, dass ihr unfassbar viele Bücher lest und Podcasts hört und euch inspirieren lasst. Was sind denn so ein paar Quellen oder Personen oder wie auch immer, von denen ihr euch inspirieren lasst in Bezug auf das Thema KI und Ethik? Was könnt ihr da empfehlen?
Ich habe ja eben, ne, gesagt, dass ich auf LinkedIn mittlerweile irgendwie eine ganze Reihe von Trusted Guides zu dem Thema habe. Und also kanadischer PhD-Kandidat in KI-Ethik tatsächlich, der einen super, super Blog dazu hat, ist Leon, das heißt der Nachname im Deutschen ein bisschen merkwürdig, Furze. Und der hat eine Blog-Series auf seinem Blog zu Teaching AI Ethics. Also die ist an Educators gerichtet, um KI-Ethik anderen sozusagen zu vermitteln und eher so in Hochschule, aber ich finde da immer wieder spannende Impulse von ihm. Und das andere ist ein Buch, was mich ja von Anfang an eigentlich, was mein erstes Buch, was ich zu KI gelesen habe oder zu generativer KI und wo ich auch im Buchclub mit drin war, ist von einem jungen Berliner Philosophen, das heißt Künstliche Intelligenz und echtes Leben. Und ja, zu dem Buch erinnere ich mich, also ich habe jetzt seitdem viele andere Bücher gelesen und da gibt es natürlich mittlerweile unglaublich viele gute Bücher zu KI-Ethik, digitaler Ethik, Datenethik. Nur zu seinem Buch irgendwie komme ich immer wieder zurück und erinnere mich immer wieder zurück. Was ich so schön finde an seinem Buch, er beschreibt so einmal eine mögliche Dystopie und einmal eine mögliche Utopie. Auch wieder so ein bisschen dieses Future Thinking und sagt dann aber auch, meistens landen wir dann irgendwo dazwischen natürlich, ne? Aber so sind das ein bisschen so die Wege, die es gehen kann mit generativer KI und auch mit Internet of Things und den ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen. Also das wären so zwei klare Empfehlungen von mir.
Cool, perfekt, danke dir. Jennifer, was hast du noch
Ich habe
hinzuzufügen?
tatsächlich, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, aber in meinem Regal steht das Buch Mensch-Maschine-Identität, Ethik der künstlichen Intelligenz. Das kam 2022 raus. Es ist von Orlando Budilacci. Und hier werden sehr spannende Fragen, finde ich, gestellt, die wir uns teilweise heute eben auch gestellt haben. Aber hier geht es sehr viel darum, um die Relation zwischen Mensch und Maschine. Also was macht den Menschen zum Menschen? Kann eine Maschine menschlich sein? Welche Grenzen gibt es hier auch, aber auch welche Chancen? Und er denkt auch ein bisschen in die Zukunft. Also können Maschinen ein Bewusstsein haben oder nicht? Und wie würde dann auch für uns alles verändern sich? Ich habe auch tatsächlich ein mehr künstlerisches Buch zu dem Thema. Das ist Hello Robot von, das habe ich aus der Ausstellung mitgenommen beim Vitra Design Museum. Und hier geht es auch eben um Mensch-Maschine-Interaktion, aber so ein bisschen eher aus der Richtung, was mache ich eigentlich mal mit Kollege Roboter in der Zukunft, wenn das für uns alle schneller Realität wird, als wir das glauben. An Podcasts kann ich empfehlen, der Deutschlandfunk hat eine, ich glaube, es sind 30 oder 45 Minuten KI und Ethik, wie wir künstliche Intelligenz verantwortungsvoll nutzen. Folge, die ist auch von März, glaube ich, erst, also die ist noch sehr aktuell. Und dann gibt es den KI-Podcast der ARD, der immer wieder auf dieses Thema zurückkommt. Also die haben jetzt zuletzt eben auch die Frage gestellt, sollten Maschinen Körper haben? Weil es, glaube ich, die letzte Folge, die rauskam.
Super. Ach, prima. Das sind ja ganz viele spannende Tipps und Quellen und Ressourcen, die auf jeden Fall helfen können, tiefer in das Thema einzusteigen. Und jetzt am Ende des Podcasts wollen wir noch mal eine kleine Zusammenfassung zusammenstellen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir jetzt wirklich so um die 40 Minuten über das Thema gesprochen haben, uns die Bälle zugeworfen haben. Vielleicht können wir einfach alle vier noch mal kurz reflektieren, was wir so für uns mitgenommen haben oder was aus unserer Sicht so die wichtigsten Aspekte waren. Ich kann auch gerne starten, wenn ihr wollt, mit dem, was mir so im Kopf geblieben ist. Also zu Anfang, Tim, da hast du gesagt, dass die KI-Ethik eigentlich eine Art Spiegel der Gesellschaft ist. Also dass es viele Dinge, die eigentlich grundsätzlich in unserer Gesellschaft aufkommen oder ja einfach Thema sind, dass das in der KI-Ethik irgendwie ja, erstmal so richtig auf den Tisch kommt. Und das fand ich spannend, weil da geht es nicht nur um KI, sondern da geht es wirklich um die Gesellschaft und wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft sein, als Menschen sein. Dann das Thema Achtsamkeit und Reflexion, dass das ganz wichtig ist, auch in dem Thema KI, dass wir uns in Achtsamkeit üben und sehr viel auch in der Reflexion auch der Dinge, die dort passieren und dass das so der erste Schritt auch überhaupt ist, ethisch mit der KI umgehen zu können, dass wir eben nicht alles immer direkt so akzeptieren, sondern eben auch hinterfragen. Und das dritte vielleicht so das Thema, wer wollen wir eigentlich sein oder was auch für welche Werte stehen wir auch, dass das auch sehr natürlich individuell ist und dass auch da eine Gefahr drin besteht, dass man bestimmte Wertesets als richtig bewertet oder ansieht und dass das auch wieder eine Verzerrung ist, die auch in der KI eben dann zu verzerrten Resultaten führen kann oder zu Resultaten, die vielleicht für eine in einem gesellschaftlichen Kontext wahrer sich anfühlen als in einem anderen und dass man auch da eben darauf achten sollte. Ja, das waren mal so ein paar Punkte, die bei mir noch präsent sind. Was möchtet ihr gerne ergänzen?
Also ich nehme, in so einem Austausch lernt man ja immer wieder immer viele neue Sachen und ich nehme zwei Dinge auf jeden Fall, die Jennifer gesagt hat, auch nochmal jetzt für mich ganz konkret mit. Einerseits KI-Ethik auch in meinen eigenen KI-Upskillings, also bei unseren Kunden und Kundinnen, nochmal verstärkt mit reinzubringen und vielleicht auch etwas schöner zu verpacken, dass es auch angenommen wird, ne? Also die Frage wirklich, wie ist es zielgruppengerecht dann? Und das andere, jetzt mal wirklich für mich selber auch zu überlegen, was ist für mich persönlich eine gute Zukunft und wie sehe ich da vielleicht die Rolle von Technologie, also dieses in die Zukunft denken und für sich selber auch ein positives Zukunftsbild zu schaffen, weil das in einer ja aktuell ja oft trüben Welt nochmal, glaube ich, sehr richtungsweisend für einen selbst und einfach auch etwas sein kann, was ja für einen selber nochmal Positives schafft.
Genau, und ich nehme von dir, lieber Tim, mit Impulskontrolle. Ich glaube, das ist ein Thema, in dem wir uns vor allem im digitalen Raum noch so viel Potenzial nach oben haben. Ich erwische mich auch dabei, dass ich dann denke, ach, ich frage das einfach mal kurz die KI, statt selber drüber nachzudenken. Und auch dieser Impuls, allgemein sehr schnell zur Technologie zu greifen. Ich hatte hier gestern kein Internet. Das war auch tatsächlich eine Erfahrung, die man ja mittlerweile selten macht. Und man merkt einfach erstmal, wie abhängig man auch bei der Arbeit einfach geworden ist, all diese Tools jederzeit zur Hand zu haben. Und da steckt für mich eben auch die Frage drin, muss das eigentlich alles so sein? Oder Geht das nicht auch anders? Also haben wir uns nicht schon viel zu tief auch in die Technologie reinbegeben? Wir merken ja auch, dass Einsamkeit ein großes Thema ist für viele Menschen, dass gesellschaftliche Beziehungen auseinanderbrechen. Und da ist schon auch die Frage, wem nützt das eigentlich, dass wir alle so viel Zeit mit unserem Bildschirm verbringen am Ende des Tages? Und das ist ein Thema, das ich auf jeden Fall mitnehmen will. Und auf der positiven Seite aber eben auch Möglichkeitsräume. Wir stehen am Anfang einer technologischen Revolution, die unser Leben in Arten und Weisen verändern wird, die wir vielleicht noch gar nicht voraussehen können. Und da sind auch immer Chancen. Da sind immer auch große Chancen mit dabei.
Ja, vielen, vielen Dank euch. Und es ist tatsächlich so, wir könnten, glaube ich, noch den ganzen Nachmittag weiter diskutieren. Es ist ein total spannendes Thema. Und da die Zeit schon fortgeschritten ist, würde ich jetzt einfach mal den Abbinder machen und euch beiden, lieber Tim und liebe Jennifer, ganz, ganz herzlich für eure Zeit danken und für das unfassbar spannende Gespräch, bei dem auch Anne und ich ganz, ganz viel gelernt haben. Und für alle Zuhörenden, wenn ihr mehr über Jennifer und Tim wissen wollt und euch auch gerne vernetzen möchtet, dann schaut natürlich gerne in die Shownotes, wo wir alles verlinken werden. Und wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise durch die Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt. Und wenn euch der Podcast weiterbringt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert oder uns auch eine positive Bewertung hinterlasst. Bis bald, eure Twins.